ARD Sounds.
Hi, hier ist Elena. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer. Wir sind zwar gerade in der Pause, aber wir haben trotzdem eine 11KM-Folge für euch. Und zwar ein 11KM-Classic. Das sind unsere Lieblingsfolgen aus diesem Jahr. Es geht um schnelles Internet in Deutschland. Also nee, es geht darum, dass es kein schnelles Internet in Deutschland gibt. Weil nämlich das Ganze mit dem Glasfaserausbau nicht so richtig klappt. Ist alles ein bisschen absurd. Aber dazu mehr in der Folge. Viel Spaß damit und das nächste 11KM Classic gibt's dann wieder nächsten Montag. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und eine gute Zeit. Ciao.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Telefonkabel aus Metall sollen der Vergangenheit angehören. Mit einem Aufwand von 150 Millionen Mark soll vom kommenden Jahr an auf die Technik der Zukunft auf Glasfaserkabel umgestellt werden.
An das Glasfaserkabel lassen sich aber nicht nur Fernseher und Telefon anschließen, sondern auch Fernschreiber, Datengeräte und Fernkopierer. Die Möglichkeiten also sind unbegrenzt und die Elektroindustrie wittert bereits ein Riesengeschäft.
Vor mehr als 40 Jahren, da gab es mal eine große Vision, Glasfaserkabel überall. Aber heute wartet Deutschland immer noch auf den großen, flächendeckenden Glasfaserausbau. Die Frage ist, warum hakt es schon so lange beim schnellen Internet in Deutschland? Und dazu recherchiert Christian Sachsinger aus der Wirtschaftsredaktion des BR seit Jahren. In dieser Folge erzählt er, warum es mit der Vorreiterrolle Deutschlands beim schnellen Internet nicht geklappt hat und warum so viele Menschen fremdeln mit dem Thema Glasfaser. Hi Christian, willkommen bei 11KM.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuh. Also, ich habe noch keinen Glasfaser.
Ich auch nicht.
Warum?
Ja, weil eben vieles stecken geblieben ist. Das werden wir jetzt erörtern, warum du kein Glasfaser hast.
Ja, gute Idee. Dann lass uns loslegen.
Ja, gerne. Wir haben einen Tipp bekommen in der Redaktion, dass es da eine Gemeinde gibt, in der ganz komische Dinge passieren. Da stehen Kabel aus dem Straßenrand raus. Da sind irgendwie Baustellen, die nicht fertig werden. Alles hängt irgendwie mit Glasfaser zusammen. Wir sind dem dann nachgegangen. Die Gemeinde heißt Isen, ist in Oberbayern, so eine ländliche Gemeinde, 5.000, 6.000 Einwohner in etwa, so ein bisschen bergig da schon, 50 Kilometer vor München. Und die haben sich eben so vor 6 Jahren überlegt, wäre doch cool, wenn wir in unserer ländlichen Gemeinde auch Glasfaser hätten. Tja, und dann ging's los.
Da war die geplante Ausbaudauer im Mai 2020 der Vertrag geschlossen, im Mai 2020 bereits zu beginnen, geplante Ausbaudauer 1,5 Jahre.
Wir haben uns die ganze Geschichte erzählen lassen von der Geschäftsleiterin der Gemeinde Isen, Christine Pettinger. Das ist so ein bisschen eine der Managerinnen im Rathaus unter dem Bürgermeister.
Im Jahr 2026 haben wir jetzt die 4. Verlängerung vom Vertrag, weil diese 1,5 Jahre schlicht nicht funktioniert haben.
Ein sehr gutes Beispiel dafür, um zu sehen, was beim Glasfaserausbau einfach alles schieflaufen kann. Erstmal lief es gar nicht so schlecht. Die Bagger kamen dann auch relativ schnell nach dem Vertragsabschluss. Aber dann war 2020 Corona, die Pandemie. Es gab immer wieder Lockdowns. Es gab explodierende Kosten an vielen Stellen. Viele Unternehmen sind in Schieflage geraten. Und so auch dieses Subunternehmen, also diese Firma, die von dem Vertragspartner von der Gemeinde Isen, das war die Deutsche Glasfaser, engagiert worden ist, eine Baufirma. Und die ist dann irgendwann pleite gegangen.
Deswegen war 2 Jahre lang, 23 und 24, kein Weiterbau möglich, weil sie keinen neuen Unternehmer gefunden haben, der es für den gleichen Preis macht.
Gleichzeitig noch das Problem, dass einfach an vielen Stellen Baustelle war.
In der Praxis beim Glasfaserausbau ist es so, dass manche Sachen ewig nicht zugemacht wurden. Wir haben andere Stellen, da haben sie es provisorisch verschlossen, weil einfach noch nicht fertig. Da werden Stellen auch wieder aufgerissen.
Und Christine Pettinger hat uns da auch noch mal erklärt, wie das so ein bisschen ausgesehen hat, also Straßenseiten, die dann nicht richtig wieder aufgefüllt worden sind oder der Teer, der dann schon langsam wieder abgesackt ist, weil einfach unten drunter die Erde nicht so richtig verdichtet worden ist. Also da gab es dann Abschnitte in der Straße mit Stolperfallen.
Und dann habe ich eben Schwellen drin und sagt, das ist für Radfahrer zum Beispiel vielleicht sogar schon gefährlich.
Deshalb musste die Gemeinde dann selbst irgendwann Hand anlegen und nachverteeren oder nachverschließen diese Löcher. Es gab noch ein weiteres Problem, dass die alte Firma Rohre einfach rausstehen hat lassen. Also man muss vielleicht auch erklären, diese Glasfaserkabel werden ja nicht, sagen wir mal, nackig durch die Erde durchgezogen, sondern es gibt da sogenannte Leerrohre, die kann man sich vorstellen wie so ein 5 cm vom Durchmesser her leeren Plastikschlauch. Der wird verbuddelt, dann wird Erde drüber gelegt und am Ende, wenn dann alles soweit ist, dann wird dieses eigentliche Glasfaserkabel durchgeschossen, nennt man das, also mit Luft durch dieses Leerrohr durchgepumpt, sodass es dann am Ende beim Haus eben ankommt. Und in der Gemeinde Isen gab es dann eben das Problem, dass diese Leerrohre zum Teil über Jahre hinweg einfach aus dem Erdreich rausgestanden sind am Straßenrand. Und diese ungeschützten Rohre sind dann eben im Laufe der Jahre auch durch Regen und durch Abwässer und durch Erdreich irgendwie verstopft. Und man hatte dann Probleme, am Ende dieses Kabel dann auch noch durch das Leerrohr durchzuschießen.
Aber wenn das Leerrohr mit Dreck und sonst was gefüllt ist, weil es halt 3 Jahre einfach offen rumgestanden ist, dann blasen sie da gar nichts mehr rein. Und dann werden die Leerrohre rausgezogen und werden wieder neu verlegt.
Es gab noch ein anderes Problem. Die alte Firma hat die Rohre verlegt. Es gab aber auch nicht wirklich gut dokumentierte Pläne. Das heißt, die neue Firma, die dann irgendwann tatsächlich auch gefunden worden ist, hatte das Problem, dass sie sich nicht sicher war, wo wirklich jetzt Kabel verlegt worden sind und wo nicht. Zum Teil mussten dann an Stellen nochmal Kabel durchgezogen, neu verlegt werden, wo eigentlich schon welche gelegen wären. Also großes Chaos nach ein paar Jahren und ja, die Nachwirkungen spürt man bis heute.
Dass das jetzt da so gelaufen ist in Isen, ist da der Grund dafür, dass die Gemeinde einfach Pech hatte mit der Baufirma oder was steckt dahinter?
Das ist schon ein Problem, was man überall immer wieder beim Glasfaserausbau sieht. Es ist in Isen, glaube ich, alles zusammengekommen. Man hat ein Unternehmen, das einen Vertrag abschließt. Das gibt den Auftrag weiter an ein Subunternehmen. Womöglich gibt das dann wiederum den Auftrag nochmal weiter an ein Subunternehmen. Der eine für Baggerarbeiten zuständig ist, der dritte, der ist dann dafür zuständig, dass das Kabel antransportiert wird und so weiter. Und wenn wir uns jetzt die Probleme in Isen anschauen und uns vorstellen, dass das natürlich nicht nur in Isen so ist, auch nicht nur in Bayern, sondern in allen Bundesländern stattfindet, dann haben wir einfach ein Problem, das sich über ganz Deutschland erstreckt und einen Glasfaserausbau, der einfach nicht so funktioniert, wie er im Land funktionieren sollte.
Was ist denn eigentlich das Versprechen von Glasfaser? Warum soll das so doll ausgebaut werden?
Erstmal vielleicht, was wir im Moment nicht haben. Wir haben nicht ausreichend Kapazitäten. Also wir haben immer noch alte Kupferkabel. Die hat man so ausgequetscht, so gut es ging. Aber inzwischen ist da irgendwo einfach das Ende der Fahnenstange erreicht. Man kann kaum mehr weiter die Übertragungsraten steigern, also die Geschwindigkeit, mit der die Daten durchgehen. Was auch immer mehr zum Problem wird, sind Latenzzeiten, nennt sich das. Also das ist die Reaktionszeit, wenn ich eine Information losschicke und dann sozusagen das Netz reagiert auf diese Information und die weiterleitet und das Gleiche dann wieder auf dem Rückkanal. Ein weiteres Problem, wo wir im Moment auch an so ein bisschen an eine Grenze kommen, ist bei DSL der sogenannte Upload. Normalerweise, wenn ich zu Hause sitze im Sessel und mir einen Film streame, dann ist das der Download. Die Daten kommen zu mir ins Haus. Aber es gibt auch Anwendungen, vor allem von Unternehmen, die eben viele Daten nach oben laden müssen, also ins Netz nach außen geben müssen. Und dieser Upload, der ist eben sehr limitiert, auch bei dem DSL, wie wir es jetzt kennen. Also das alles soll das Glasfasernetz beheben. Es ist sehr viel schneller, es ist sehr viel leistungsfähiger und es hat vor allem noch eine wahnsinnige Kapazität für die Zukunft. Also da kann noch sehr viel ausgebaut werden. Man redet so davon, dass das vielleicht so für die nächsten 30, 40, 50 Jahre die Technologie ist, mit der wir in Zukunft im Internet unterwegs sein werden.
Wie weit ist denn bisher die Netzabdeckung in Deutschland mit diesem superschnellen Internet?
Nicht wirklich sehr weit. Also es gibt Schätzungen, um die 15% der Haushalte haben inzwischen Glasfaser und kein Kupferkabel, also kein DSL mehr. Man kann es vielleicht auch ein bisschen griffiger machen, indem man sich anschaut, wie Deutschland im internationalen Vergleich dasteht. Es gibt Rankings zum Beispiel von der OECD oder von der EU. Und da muss man leider sagen, dass Deutschland nicht nur in der unteren Hälfte ist, sondern wirklich einen der letzten Plätze belegt. In Europa gibt es viele Länder, die viel besser dastehen. Allen voran Schweden, Finnland, Estland, aber auch im Süden in Europa, in Frankreich, in Portugal und in Spanien vor allem. Also da ist man viel, viel weiter.
Warum ist denn Deutschland so weit hinten da im Glasfaserausbau?
Also eigentlich interessanterweise waren wir mal ganz, ganz, ganz vorne dran, um nicht zu sagen visionär. Und zwar in der Regierung von Helmut Schmidt, also Anfang der 80er Jahre, 1981 hat Schmidt sich vorgestellt, da gibt es so ein Glasfaser, mit dem man einfach Telekommunikation viel zukunftsträchtiger aufstellen könnte. Kurzer Geschichtsexkurs.
Wenn Herr Krause künftig von zu Hause aus seine Sekretärin anrufen will und sie nicht sofort erreicht, braucht er nicht gleich wütend den Hörer aufzuwerfen. Er bedient sich eines Zusatzgerätes und teilt sich schriftlich seinem Vorzimmer mit. Auf dem Fernsehschirm im Büro ist dann zu lesen, bitte um Rückruf, Krause. Es ist die Geburtsstunde des Big Phone. Voraussetzung für das Big Phone ist eine feine, wie ein Haar, dünne Glasfaser, mit der sich erheblich mehr Ferngespräche übermitteln lassen als mit einem solchen Kabelbündel aus Kupfer.
Man wollte dann 1985 anfangen mit einem solchen Netz und in 30 Jahren fertig sein.
1986 hat die Post begonnen, 29 Städte in der Bundesrepublik mit Glasfaser miteinander zu verkabeln. Zug um Zug wird das Netz ausgebaut. 1990 sollen über 900.000 Kilometer verlegt sein. Die ersten Kunden sind große Firmen, die in eigenen Videostudios mit ihren Geschäftspartnern konferieren.
Und damit wären wir extrem gut aufgestellt gewesen, wenn das durchgezogen worden wäre. War aber leider nicht so. Es gab dann einen Regierungswechsel. Nach Schmidt folgte Helmut Kohl.
Wir wollen den Weg freigeben für die Anwendung moderner Techniken und die Entwicklung neuer Technologien, vor allem im Kommunikationswesen.
Die Regierung Kohl hat dann einen Schwenk vollzogen.
Eine besondere Verantwortung liegt hierbei bei der Deutschen Bundespost.
In dieser Zeit gleichzeitig auch eine Liberalisierung der Deutschen Post und die Telekom wurde gegründet und die Telekom sollte dann auch an die Börse gehen, als Unternehmen auch möglichst hübsch und gut dastehen. Und da wollte man nicht jetzt unbedingt nochmal eine neue Technologie, die viel, viel Geld kostet, diesem neuen Unternehmen aufbürden und hat dann einfach auch der Telekom freien Lauf gelassen, die da eben gesagt hat, unser altes Kupferkabel, das können wir doch bestens fürs Internet weiter nutzen und wir können damit einfach auch Daten schneller übertragen mit neuen Technologien, wie zum Beispiel dann DSL, was dann kam. Und das reicht uns vollkommen.
Wir alle zahlen die Zeche. Der Minister will pro Jahr für 1 Milliarde Mark Kupferkabel verlegen lassen. Dabei ist bisher völlig unklar, ob diese jemals genutzt werden. Aus mehreren Gründen. Sie sind technologisch überholt gegenüber dem viel leistungsfähigeren Glasfaserkabel und dem billigeren Satellitenfernsehen.
Es stehen also unter anderem politische Entscheidungen dahinter, dass der Glasfaserausbau in Deutschland ja nicht so mit Nachdruck verfolgt wurde. Wie haben das denn andere Länder gemacht, die schon viel weiter sind? Du hast ja gesagt, Deutschland ist da eher weiter hinten in den Rankings.
Also da würde ich jetzt ganz gerne kurz nach Spanien schauen. Was da interessant war, die haben einfach ganz schnell erkannt, dass Glasfaser eine Riesenchance darstellt. Spanien hat das Problem, dass es sehr viele ländliche Regionen gibt, in denen die Bevölkerungsdichte extrem niedrig ist und die junge Bevölkerung aus Extremadura zum Beispiel auswandert und eigentlich im Prinzip nichts mehr da ist. Um Leute anzulocken, haben die gemerkt, okay, also wenn ich da eine gute Internetverbindung hinlege, dann würde das vielleicht irgendwie auch die Leute wieder, die jungen Menschen aufs Land bewegen. Deshalb hat man angefangen, systematisch einfach das Glasfaser-Internet zu fördern, also den Ausbau mit viel Geld zu fördern. Und zwar schon, ich würde mal sagen, locker vor 10 Jahren. Und dann gab es eben gesetzliche Begleitungen, zum Beispiel eben die Vorschrift, dass solche Leerrohre gemeinsam genutzt werden und nicht jeder sein eigenes Leerrohr verbuddelt. Und das hat auch ganz klar geholfen. Und so hat Spanien inzwischen eines der am meisten ausgebauten Glasfasernetze in Europa.
Deutschland muss Tempo machen. Daher wird der Glasfaserausbau zur Chefsache.
Wie ist denn die Strategie der aktuellen Regierung in Deutschland? Will man das jetzt pushen? Es gibt ja jetzt auch ein Digitalministerium und so.
Das gibt es und es ist vielleicht ein bisschen schwierig im Moment, alles aufzuholen, was in den letzten Jahren nicht gelaufen ist. Also es gibt inzwischen den Digitalminister Carsten Wildberger.
Doch Deutschlands Netzinfrastruktur hinkt um Jahre hinterher. Die meisten Internetleitungen sind immer noch aus Kupfer. Relikte aus der Telefonzeit, für heutige Datenmengen nicht gedacht.
Das Problem ist so ein bisschen, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen alle dazu verpflichten, auf Glasfaser umzusteigen. Also man kann sich auch die Schlagzeile vielleicht schon vorstellen, was es hieße, wenn Wildberger hergehen würde und sagen wir, das Kupferkabel zum Jahr 2035 abschalten würde. Also den Aufschlag kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Bundesregierung nimmt uns das DSL weg. Insofern ist es nicht ganz leicht. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen das Ganze wieder zum Laufen bringen, was einfach sehr stark festgestockt ist. Und der Benefit ist den Leuten, glaube ich, einfach noch nicht ganz klar.
Also wenn die Regierung jetzt quasi kein offizielles Aus der Kupferkabel erklären möchte, gibt es denn eigentlich Alternativen zu Glasfaseranschlüssen? Also wenn man jetzt wirklich schnelles Internet zu Hause haben möchte, welche Möglichkeiten gibt es da?
Ich glaube, es gibt keine wirkliche Alternative, zumindest auf Dauer nicht. Also man kann natürlich sich mit Mobilfunk behelfen. 5G-Netze funktionieren manchmal an einigen Stellen sehr gut, aber an anderen Stellen dann auch wieder überhaupt nicht. Und die haben auch nicht die Kapazitäten, die ein Glasfasernetz hat. Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, der ganze Internetverkehr, der im Festnetz unterwegs ist, würde jetzt in die Mobilfunknetze überswitchen, dann würden alle Mobilfunknetze innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen. Also das ist keine wirkliche tragfähige Alternative, ist auch nicht so zuverlässig. Ein Kabel, das ich in der Erde verbuddelt habe, das liegt da, das kann ich ja nicht so leicht stören. Mobilfunkmast kann eher ausfallen. Das Gleiche übrigens auch bei Satelliten. Also es gibt ja immer wieder die Versprechungen von Elon Musk in den USA mit Starlink, dass er irgendwie das ganze Internet über Satelliten laufen lassen will und genauso schnell sein will wie Mobilfunk oder Festnetz. Aber das wird auch auf absehbare Zeit nicht kommen. Und wenn, dann wäre es so teuer, dass es sich auch die breite Masse nicht leisten kann. Wir sehen, Glasfaser ist eigentlich unabdingbar. Wir brauchen es sehr dringend. Gleichzeitig ist die Bevölkerung aber offenbar auch noch gar nicht so weit. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass viele deutsche Haushalte einfach, obwohl sie Glasfaser schon direkt vor der Haustüre hätten, sich nicht darauf einlassen wollen, also keine Verträge abschließen. Und dazu gibt es auch Umfragen. Eine davon stammt von Verivox, dem Verbraucherportal. Die zeigt, etwa 20% der Haushalte sagen, nein, brauche ich nicht, obwohl sie es eigentlich direkt haben könnten.
Woran liegt das denn?
Ja, woran liegt das? Zum einen Imageproblem, also das, was wir in Isen am Anfang besprochen haben, das ist natürlich etwas, was sich rumspricht. Die Leute merken einfach, ist schwierig, so ein Glasfaser kann mit Ärger verbunden sein. Dann kommt dazu, dass viele Leute einfach das Gefühl haben, brauche ich noch nicht. Also um irgendwie zu streamen, es ruckelt vielleicht ab und zu mal, aber es ist insgesamt ja noch so, dass man es erträglich finden könnte. Und gleichzeitig ist die Angst groß, dass das vielleicht teurer wird, das Glasfaserkabel. Man muss mehr Geld bezahlen, man muss ewig warten, man muss vielleicht irgendwo auch Verträge unterschreiben. Alles unangenehm. Also die Telekommunikationsunternehmen, die klingeln jetzt nicht selber an den Haustüren und legen einen Vertrag vor, den man dann unterschreiben soll, sondern die engagieren dafür Marketingunternehmen, Direktmarketingunternehmen. Und das sind dann eben die, die bei mir vor der Haustüre stehen.
Also ich kann aus unseren Verbraucherzentralen sagen, dass ca. 10% der Beschwerden, die bei uns zum Thema Glasfaser eingehen, eben genau die Bewerbung von Glasfaserverträgen an den Haustüren betreffen.
Wir haben dazu auch gesprochen mit Nicola Schiefke vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie ist dort so die Telekommunikations- und Glasfaserexpertin. Und sie hat uns erzählt, dass bei Ihnen immer noch reihenweise Beschwerden ankommen über solche Methoden von Haustürgeschäften.
Zum Teil ist nicht erkennbar, für wen diese eigentlich auftreten. Dann versuchen die natürlich eine Situation zu erzeugen, in der die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt an der Haustür unterschreiben. Und da muss man sagen, das ist ein branchenweites Problem.
Den Telekommunikationsunternehmen ist dieses Problem auch durchaus bewusst. Die werden ja auch immer wieder darauf angesprochen. Und man sagt, man arbeitet daran und man versucht einfach nur noch mit seriösen und sauberen Marketingmethoden zu arbeiten. Aber es sind halt auch so ein bisschen Lippenbekenntnisse, weil eigentlich klar ist, da steckt der Fehler im System. Wenn ich auf Provisionsbasis versuche, Verträge zu vermitteln, dann werden die Mitarbeiter vor Ort einfach so viele Verträge auch abschließen oder versuchen abzuschließen, wie es geht. Und am Ende leidet da einfach ganz klar das Kundenerlebnis dabei. Und das bestätigen ja auch die Verbraucherzentralen.
Also auf der einen Seite stockt der Glasfaserausbau in Deutschland und es gibt irgendwie auch offenbar ein Akzeptanzproblem, also bei den Haushalten, bei den Menschen, die Internet nutzen. Wirkt sich das denn dann auch wiederum auf den Ausbau aus? Also ist das irgendwie so eine Art Teufelskreis?
Ja, kann man schon so sehen, weil die Unternehmen wollen eine gewisse Anzahl von Menschen erstmal sicher wissen, dass sie einen Glasfaservertrag unterschreiben, ein Drittel so in etwa in jeder Gegend, bevor die Bagger kommen. Und wenn natürlich die Leute zurückhaltend sind, dann sind auch die Firmen zurückhaltend und am Ende geht gar nichts weiter.
Und wenn wir jetzt mal zurückkommen auf diese Gemeinde Isen in Oberbayern, bewegt sich da jetzt was? Geht da auch was voran?
Ja, es sieht so aus. Immerhin, die Schule hat inzwischen Glasfaser, was die Geschäftsleiterin sehr freut, weil eben in der Schule kann man sich vorstellen, jede Klasse braucht Internet, WLAN und da ist man heilfroh, dass man inzwischen vernetzt ist sozusagen. Im Rathaus, also bei Frau Pettinger selbst, funktioniert Glasfaser noch nicht, da gibt es noch nichts. Immerhin, die Hoffnung stirbt zuletzt, also sie glaubt, dass Ende des Jahres jetzt endlich im ganzen Ort Glasfaser verlegt sein wird. Aber ich habe eben mit ihr schon viermal gesprochen und jedes Mal hat sie mir eigentlich gesagt, am Ende des Jahres soll es vielleicht soweit sein.
Also es geht ein bisschen voran und wenn man jetzt von der Gemeinde Isen den Blick auf ganz Deutschland weitet, siehst du da das Licht am Ende des Tunnels, dass diese Glasfaser-Odyssee bald mal vorbei ist und das läuft?
Die EU-Kommission hat ja mal so als Zielmarke ausgegeben 2035, bis dahin sollte die Gigabit-Gesellschaft stehen. Und 2035 ist für Deutschland, denke ich, schon wirklich utopisch. Wir haben vorhin ja schon besprochen, 15% der Haushalte sind bei uns erst angeschlossen an das Glasfasernetz und bis 100% ist es schon noch ein weiter Weg. Und wenn wir mit der Geschwindigkeit weitermachen, wie wir sie die letzten Jahre gesehen haben, dann werden wir wahrscheinlich in den 2050er Jahren immer noch nicht alle Glasfaser haben.
Schade.
Ja. Naja, ich glaube, die aktuelle Regierung mit Digitalminister Carsten Wildberger hat zumindest erkannt, dass etwas getan werden muss. Und es gibt Änderungen am Telekommunikationsgesetz, wo so an ein paar Stellschrauben, die wir auch schon jetzt besprochen haben, gedreht wird. Eben zum Beispiel auch diese Leerrohre, dass man die gemeinsam nutzt. Und das Ziel ist schon, einfach jetzt schneller Glasfaser zu bekommen. Also die Geschwindigkeit wird sich wahrscheinlich schon erhöhen.
Aber an einem Zeitplan, also 2035.
Völlig utopisch.
Vielen, vielen Dank, Christian.
Ja, sehr gerne.
Schon seit 10 Jahren beschäftigt sich Christian Sachsinger mit dem Thema Glasfaserausbau, und zwar als Journalist für den Bayerischen Rundfunk. Und wenn ihr an dem Thema auch dranbleiben wollt, dann hört doch mal in den ARD-Podcast Plus Minus mehr als nur Wirtschaft rein. Für den ist Christian nämlich mitverantwortlich. Autor der Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Kaspar von Au. Produktion Kersten Lorenz, Ruth-Maria Ostermann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns.